Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
In der letzten Nacht gab es mal wieder 6 Spiele der NBA zu bestaunen bzw. anzuschauen. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit unserem NBA-Experten Patrick Rebin. Hallo Patrick.
Grüße dich.
6 Spiele haben wir und wir fangen an mit dem Spiel der Houston Rockets gegen die Indiana Pacers. Und es ist selten, dass man bei Siegen eines Teams darüber spricht, wer nicht dabei war. Hier spricht man über eine Personalie, die gestern nicht dabei war und von der man behauptet, dass Carmelo Anthony schon das letzte Spiel in Rockets Farben hinter sich gebracht hat. Was ist da los?
Ja, richtig. Du hast es angesprochen, aber lass uns doch erstmal über die positiven Aspekte des Spiels reden, ja? Die Rockets mit ihrem ersten Heimsieg in dieser Saison stehen jetzt bei 1-4 zu Hause. Also noch nicht wirklich grandios, was man von den letzten Jahren so von ihnen erwartet. James Harden, starkes Season-High gemacht, 40 Punkte. Also auch hier James Harden noch ein bisschen hinter dem, was man eigentlich sonst so von ihm gewohnt ist oder gewohnt sein kann. Und jetzt kommen wir zu den negativen Aspekten. Du hast es schon gesagt, diese Gerüchte rund um Carmelo Anthony, die überschatten diesen Sieg irgendwie so ein bisschen für mich. Du hast auch schon angesprochen, dass die Experten eben sagen oder dass viele Experten eben sagen, dass das Spiel jetzt gegen die Indiana Pacers wohl möglicherweise das letzte Spiel für Houston war, das Carmelo Anthony gespielt hat. Schauen wir doch mal so ein bisschen auf die Zahlen. Du hast es schon gesagt, er hat keine Minute gespielt in diesem Spiel, das ist richtig und das war auch tatsächlich schon das zweite Spiel in Folge, in denen Carmelo Anthony keine Minute Spielzeit sehen durfte für die Houston Rockets. Offiziell wegen einer nicht näher bestimmten Erkrankung, aber man weiß nicht, was an diesen Gerüchten so dran ist. Ob er einfach nur keine Lust hat zu spielen, ob das Teammanagement vielleicht gesagt hat, nee, komm, bleib jetzt mal auf der Bank und dass eben keine Gerüchte entstehen, sagt man dann halt letzten Endes, dass es eine nicht näher genannte Krankheit ist, der er eben ausgesetzt ist und wegen der er nicht spielen kann. Chris Paul, der stand auf jeden Fall seinem Buddy Melo nach dem Spiel zur Seite, sagte, dass er eben sehr überzeugt ist von dem, was er bisher von Carmelo Anthony gesehen hat. Ja, auch der General Manager des Teams, Daryl Morey, der verneinte die Wave-Gerüchte. Also sagen ja viele, dass er wohl heute noch gewaved werden könnte. Sofort nach dem Spiel sagten einige, die anderen sagen, dass er wohl heute am Tag nach dem Spiel gewaved werden könnte. Also es bleibt abzuwarten, was sich die nächsten Tage so tut in Houston. Für mich steht auf jeden Fall so ein bisschen fest, dass beide Parteien offensichtlich nicht wirklich glücklich miteinander sind. Carmelo Anthony nicht, weiß ich nicht, vielleicht mit seiner Rolle in Houston, vielleicht mit den äußeren Umständen in Houston und auch Houston nicht so wirklich ganz mit Carmelo Anthony. Also bleibt wirklich spannend, was da jetzt noch so passiert in Houston und vor allem, sollte er wirklich gewaved werden von den Rockets, wie geht es dann weiter mit Carmelo Anthony? Ich meine, er ist nicht mehr der jüngste Spieler. Er hat seinen Zenit eigentlich schon lange überschritten, ist da auch tatsächlich meiner Meinung nach in New York ein bisschen verheizt worden. Also es war halt einfach nicht sein Niveau, was dort in New York gespielt wurde und das hat ihn dann auch als Spieler runtergezogen. Ich meine, erinnern wir uns mal an den Carmelo Anthony von vor ein paar Jahren, der ja wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr dominant gespielt hat. Die Knicks waren einfach nicht seine Wellenlänge und das hat ihn einfach als Spieler auch so ein bisschen runtergezogen. Und was auch noch mit dazu kommt, ist, er ist halt einfach auch, ja, ich sag jetzt mal, ein etwas schwieriger Charakter. Hat man ja jetzt auch schon öfter mitbekommen, dass er halt eben auch ein sehr, sehr egoistischer Spieler, egozentrischer Mensch ist, dass er halt sehr, sehr extrovertiert ist und ja, auch mal seinen Frust dann eben an anderen auslässt. Also, wie gesagt, das ist auf jeden Fall, es war von Houston Rockets definitiv ein Experiment, ihn zu verpflichten. Eben auch, weil er halt eben die letzte Zeit in New York kaum noch Licht gesehen hat. Aber was jetzt letzten Endes passieren wird, das wissen, denke ich mal, nur der GM, der Coach und vielleicht auch Melo selbst. Man weiß es nicht genau. Ja, aber kommen wir mal wieder zurück zum Spiel und zurück zu den positiven Nachrichten. Chris Paul, der legte 26 Punkte auf. Genau, Harden eben, wie gesagt, mit 40 Punkten sehr, sehr stark. Isaiah Hartenstein, der durfte auch spielen, im Gegensatz zu Carmelo Anthony. 12 Minuten, 4 Punkte und ein Rebound für den jungen Deutschen. Und ja, die Rockets, die führten zur Halbzeit klar mit 22 Punkten, aber Indy kam gut aus der Kabine. 11-0 Run und auch das vierte Viertel eröffneten sie mit 11-2 Punkten. Also nicht schlecht hier auf jeden Fall von den Indiana Pacers. Am Ende reicht es dann aber nicht gegen starke Rockets und vor allem halt, wie gesagt, gegen einen starken James Harden und gegen einen starken Chris Paul. 4 Minuten vor Ende war Houston mit 10 Punkten vorne, 5 schnelle Punkte dann für die Pacers. Harden, der traf 2 Freiwürfe, um die Führung wieder aufzubauen. Die Pacers kamen nochmal auf 8 Punkte ran mit 90 Sekunden auf der Uhr. Doch Chris Paul, der brachte die Rockets dann mit einem Layup außer Reichweite. Und ja, so bleibt halt eben dann am Ende der Sieg für die Houston Rockets, der erste Heimsieg für die Houston Rockets stehen. Und vor dem Spiel, da war Houston bei 31,7% Dreier. Gegen die Pacers alleine trafen sie 42,6% und hatten gleichzeitig noch ein Season-High von 20 getroffenen Dreiern, wovon alleine 8 auf James Harden und 5 auf Chris Paul entfielen.
Die Houston Rockets also siegreich in der letzten Nacht, und siegreich waren auch die Charlotte Hornets. Die haben nämlich bei den Detroit Pistons mit 113-103 gewonnen. Die Charlotte Hornets eigentlich ganz gut dabei in dieser Saison. 7 Siege, 6 Niederlagen. Die Detroit Pistons, bei denen hapert es immer so ein bisschen mit den knappen Niederlagen. Diesmal war es eine klare Niederlage. Und man muss mal wieder sagen, der alte Mann hat wieder zugeschlagen. Tony Parker kommt bei den Charlotte Hornets inzwischen nur noch von der Bank. Ist vor dieser Saison von den San Antonio Spurs gekommen. Aber wenn er von der Bank kommt, dann liefert er ab. 24 Punkte, 11 von 18 aus dem Feld. 2 Dreier hat er versenkt und hat auch noch 4 Assists mit aufgelegt. Und er war mit Kemba Walker zusammen der entscheidende Mann für die Charlotte Hornets, dieses Spiel zu gewinnen. Kemba Walker auch mit 24 Punkten. Dazu gab es noch von Cody Zeller 14 Punkte und jeweils 10 von Jeremy Lamb und Marvin Williams. Bei den Detroit Pistons gab es das Übliche, muss man inzwischen sagen. Monster-Double-Double von Andrew Drummond mit 23 Punkten und 22 Rebounds. Wer eine rabenschwarze Nacht erlebte, das war Blake Griffin. 10 Punkte, 6 Rebounds und 5 Assists stehen am Ende für ihn auf dem Boxscore, aber 4 von 16 aus dem Feld. Keinen der 5 Dreierversuche, die er geworfen hat, haben ihr Ziel gefunden, und am Ende hat er einen Plus-Minus-Wert von minus 19. Das heißt, wenn er auf dem Feld stand, haben die Detroit Pistons mit 19 Punkten weniger es abgeschlossen. Also das war ein ganz, ganz rabenschwarzer Abend für Blake Griffin und vielleicht auch einer der Gründe, warum die Detroit Pistons dieses Spiel nicht gewonnen haben. Wir haben noch 4 weitere Spiele, unter anderem so ein bisschen das Spitzenspiel gestern in der letzten Nacht. Das der Milwaukee Bucks bei den Denver Nuggets war es, die Milwaukee Bucks mit 121-14 gewonnen haben. Und die sind so richtig dick im Geschäft, die Milwaukee Bucks.
Absolut. Mausern sich da langsam zum zweiten Favoriten hinter den Toronto Raptors im Osten. War ja am Anfang nicht ganz abzusehen. Klar, man hatte die Bucks irgendwie vorne schon mit dabei. Aber natürlich waren dann vor den Bucks immer noch in den diversen Power-Rankings, die es doch gab, war eigentlich immer nur von dem Dreiergespann im Osten die Rede. Eigentlich immer nur Toronto, Boston, Philly. So, und jetzt stehen da oben eben drei ganz andere Teams im Grunde genommen. Nämlich Toronto, ganz klar an 1, dann die Milwaukee Bucks und dann die Indiana Pacers. Also bleibt wirklich spannend noch im Osten, wie sich dann die Saison weiterentwickelt. Aber kommen wir wieder zurück zum Spiel Milwaukee gegen Denver. Die Bucks holen sich den Sieg. Überragender Spieler in diesem Spiel, Brook Lopez. Es kommt mir schwer über die Lippen, aber grandios, wirklich. 28 Punkte, 8 Dreier, damit zieht er gleich mit dem Rekord für Dreier von 7-Footern in einem Spiel. Gut, das ist jetzt ein bisschen verwirrend gewesen. Ich habe auch dreimal zum Lesen gebraucht, bis ich es dann irgendwann geschnallt habe. 8 Dreier, das ist der Rekord für die Dreier von Spielern, die 7 Fuß groß sind in einem Spiel. Der wurde bisher von Lauri Markkanen, der diesen Rekord sich im Januar holte, und Dirk Nowitzki aus dem Jahr 2004 gehalten. Und ja, anscheinend ist Brook Lopez dann jetzt letzte Nacht mit seinen 8 Dreiern damit gleichgezogen. Ja, und irgendwann mitten im Spiel, da fingen die Nuggets dann auch an zu merken, was für einen Spieler sie da vor sich haben, und haben begonnen, ihn richtig, richtig stark zu decken. Und Brook Lopez, dem gefiel das Ganze so richtig. Der hat nach dem Spiel auch gesagt, dass das für ihn eine ganz neue Erfahrung war, dass sie ihn wirklich face-to-face gedeckt haben und extrem auf ihn aufgepasst haben. Aber er schien sich in seiner Rolle dann doch ganz gut zu fühlen. Wie man sieht, 28 Punkte, hat sich da wohl auch dann ganz gut loslösen können von dieser starken Face-to-Face-Deckung. Und aber auch so lief es bei den Bucks einfach grandios. Alle Spieler scorten, alle Starter der Bucks, die scorten zweistellig. 4 von ihnen, also 4 von 5 Startern, über 20 Punkte. Brook Lopez eben mit 28, Giannis mit 22, Chris Middleton hatte 21 und Malcolm Brogdon, der hatte nochmal 20 Punkte mit dazu. Bei den Denver Nuggets, da war es vor allem Paul Millsap mit 25 Punkten, gefolgt dann von Nikola Jokic mit 20 Punkten, die den Denver Nuggets eben die Punkte brachten und die Denver Nuggets dann auch so ein bisschen noch dran glauben ließen, dass sie da noch was holen könnten in diesem Spiel. Brook Lopez hat tatsächlich in den ersten 6 Jahren, in den ersten 6 Saisons seiner NBA-Karriere keinen einzigen Dreier getroffen. Mittlerweile ist er da eine richtige Bedrohung, wenn es darum geht, Punkte von Downtown zu machen. Und wie man jetzt halt eben an diesem Spiel sieht, 8 Dreier, grandiose Leistung. Die Bucks waren mit 4 Punkten vorne zur Halbzeit, kamen gut aus der Pause und gingen dann gleich mit 11 Punkten Führung ins letzte Viertel. Bei 8 Minuten auf der Uhr, da zogen die Nuggets dann mit 103 zu 103 gleich. Aber kurz vor Ende war es dann Malcolm Brogdon mit einem Dreier. Dann ein Turnover der Nuggets, ein Jumper von Middleton. Millsap zwar nochmal mit dem Dunk, doch Middleton traf direkt darauf seine Freiwürfe und brachte somit die Bucks wieder auf den alten Abstand. Und ja, der Dank von Millsap, das waren dann auch tatsächlich die letzten Punkte der Partie für Denver. Somit steht dann am Ende eben der Sieg für die Milwaukee Bucks nach einem wirklich, und ich sag's nochmal, mir kommt es schwer über die Lippen, überragenden Spiel von Brook Lopez.
Ja, Brook Lopez hat insgesamt eine ganz gute Saison, vor allen Dingen von hinter der Dreierlinie. Die Orlando Magic gewannen bei den New York Knicks mit 115 zu 89. Die New York Knicks, nach wie vor im Umbau begriffen, können noch nicht so richtig wettbewerbsfähig NBA-Basketball spielen, hatten in Enes Kanter mit 16 Punkten und 15 Rebounds ihren stärksten Mann. Dazu gab es 17 Punkte von Kevin Knox von der Bank, auch 12 Punkte von Mario Hezonja, ja, sind erwähnenswert. Bei den Orlando Magic hatte Nikola Vucevic einen richtig guten Abend. 21 Punkte, 14 Rebounds für ihn, davon 10 von 17 aus dem Feld. Das war ein guter Abend für ihn. 22 Punkte gab es von Terrence Ross, 15 von Mo Bamba und 12 Punkte von Evan Fournier. Die Orlando Magic, auch die sind noch unter 500. Das Spiel, das sollten wir eher schnell wieder vergessen. Was wir nicht vergessen sollten, ist das Spiel der Boston Celtics bei den Portland Trailblazers. 94 zu 100 verloren die Boston Celtics und sind nach wie vor wohl so ein bisschen das größte Rätsel der NBA.
Doch, das Spiel, das können wir ganz, ganz schnell wieder vergessen. Die Blazers gewinnen mit diesem Spiel das vierte Spiel in Folge tatsächlich schon. Also hier für Portland wirklich eine gute Serie, eine starke Serie. Die Boston Celtics, die haben jetzt eine extrem lange Auswärtsfahrt hinter sich, hatten jetzt einige Spiele eben on the road. Topscorer des Spiels Jason Tatum mit 27 Punkten und Damian Lillard mit 19 Punkten. Al-Farouq Aminu, der sorgte mit 2 späten Dreiern für die Entscheidung in einem doch knappen und sehr umkämpften Spiel. Also wie gesagt, auch hier sieht man mal wieder, dass eben auch die Spieler, die sonst vielleicht nicht so extrem viel punkten, dann am Ende für die Entscheidung sorgen können. Und Al-Farouq Aminu, der sagte nach dem Spiel dann auch nochmal adressiert eben an den Coach und an das Team, dass er sich freut, dass auch er als Spieler, der jetzt nicht Woche für Woche oder Spiel für Spiel mit 30, 35 Punkten Top-Leistungen glänzen kann, dann eben das Vertrauen der Mannschaft bekommt und eben auch solche wichtigen Punkte am Ende des Spiels setzen kann. Und natürlich damit auch gleichzeitig, dass er eben die Möglichkeit hat, diese wichtigen Punkte am Ende eben zu setzen. Ja, die Blazers, die waren mit 21 Punkten vorne, doch die Celtics, die kamen gut in das letzte Viertel. 13-2 Run zu Anfang. Marcus Morris holte sich dann den Tie mit 7 Minuten und 27 Sekunden auf der Uhr. Doch ja, Damian Lillard, der konnte dann mit einem Dreier den alten Abstand wieder herstellen und so lief das Spiel dann halt eben auch bis zum Ende durch. Die Celtics, die stehen jetzt bei 7-6, wovon 4-5 auswärts ist. Also man sieht schon, dass es ja zu Hause bei den Celtics besser läuft, aber auch auswärts nicht ganz so katastrophal wie bei anderen Teams. Und dass sie eben einfach sehr, sehr viele Spiele bisher auswärts bestreiten mussten, was natürlich immer eine Belastung für das Team, für die Spieler ist. Die Blazers, die stehen jetzt bei 7-2 daheim, also richtig, richtig gute Punkteausbeute, was die Blazers sich da bisher holen konnten zu Hause. Kyrie Irving, der ist zurückgekehrt, nachdem er gegen Utah aussetzen musste, um eine Beerdigung zu besuchen. Und Daniel Theis, der kehrte auch wieder zurück gegen die Portland Trail Blazers, war vor dem Spiel von out of probable gerutscht, also quasi von sicher raus auf könnte möglicherweise spielen. Und kurz vor dem Spiel kam dann eben auch die Bestätigung von Head Coach, von Brad Stevens, dass Daniel Theis spielberechtigt ist, dass Daniel Theis spielberechtigt wird, allerdings eine zeitliche Beschränkung in seiner Spielzeit hat. Durfte 5 Minuten ran, griff sich 2 Rebounds, war ja jetzt auch eine längere Zeit nicht mehr mit dabei, also auch hier ganz okay eigentlich. Gerade im dritten Viertel, da versuchten die Celtics dann nochmal alles, um aufzuholen. 7 Dreier allein in diesem Viertel, aber irgendwie sollte es nicht so ganz so recht klappen. Und ja, Damian Lillard, dem gefiel der Spielstil der Blazers richtig gut. Jeder war konzentriert, fokussiert und holte das Beste aus sich raus auf dem Court, sagte er nach dem Spiel. Und ja, du hast es schon angesprochen, die Boston Celtics eben momentan so ein bisschen das ja, Rätselraten der Eastern Conference, wenn nicht sogar der Liga. Aber wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, du musst einfach bedenken, dass die Celtics extrem viele Auswärtsspiele jetzt in ihren ersten Spielen hatten und dass viele Spieler dabei sind. Ich rede natürlich logischerweise von Gordon Hayward, der letzte Saison, die komplette Saison verletzt war. Kyrie Irving war relativ lange verletzt gegen Ende der Saison. Daniel Theis war sehr lange verletzt gewesen letzte Saison, schwer verletzt gewesen letzte Saison. Und jetzt hast du halt eben dann andere Spieler, die noch zusätzlich, also es ist tatsächlich so ein bisschen so dieses zu viele gute Spieler im Team haben, meiner Meinung nach, weil du hast, wie gesagt, du hast jetzt eben die Stars wieder zurück, die letzte Saison gefehlt haben, dann kommen die Spieler dazu, die dafür letzte Saison den Platz dieser Spieler eingenommen haben und ja wirklich überzeugt haben in den Playoffs, Jason Tatum, Jaylen Brown, Terry Rozier zum Beispiel, und dann hast du jetzt noch Spieler mit dabei, die auf einmal in dieser Saison zu einem richtig guten Level gekommen sind, mit gerade Marcus Morris zum Beispiel. Und das ist, denke ich mal, momentan noch so ein bisschen das Problem, so auszuloten, wer von den Spielern jetzt wirklich die Starting Five ist und wer von den Spielern diese Leistungen auch bringen kann, wenn er eben von der Bank kommt. Und gerade als junger Wilder, als Jason Tatum, als Jaylen Brown etc. pp., willst du natürlich, nachdem du so eine gute Postseason letztes Jahr gespielt hast, dann nicht unbedingt hören vom Coach, sorry, jetzt sind die alten Stars wieder da, setz dich doch erstmal wieder auf die Bank. Aber ich denke mal, dass das jetzt momentan nur noch so eine kleine Einstellungssache ist. Brad Stevens ist ein absolut begnadeter junger Coach und wird das seinen Spielern dann auch dementsprechend vermitteln können. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Celtics und natürlich auch die 76ers am Ende der Saison weiter oben mitspielen, als sie jetzt momentan stehen.
Ob die Los Angeles Lakers am Ende ganz oben stehen, Das steht im Moment noch zu bezweifeln. Sie haben in dieser Woche einen ja quasi Transfer gehabt, einen Neuzugang gehabt und der hat ihnen das Spiel gegen die Atlanta Hawks mit einem Block wenige Sekunden vor Ende dieses Spiels gerettet. 107 zu 106 gewinnen die Lakers gegen die Atlanta Hawks und LeBron James, Dank galt Tyson Chandler.
Ja, LeBron James, Dank kann man auch wörtlich sagen, so, ne, weil tatsächlich LeBron James am Ende das Spiel oder die letzten wichtigen Punkte für die Lakers machte. Und du hast es schon angesprochen, LeBrons Dank galt Tyson Chandler. Wirklich, wirklich stark, wie er sich jetzt entwickelt hat, seine ersten drei Spiele bei den Los Angeles Lakers, eine sehr, sehr gute Defense. Die letzten drei Spiele nicht unbedingt unschuldig an der jetzt Free-Game-Winning-Streak oder an der ersten Free-Game-Winning-Streak der Saison von den Lakers. Und du hast es auch schon gesagt, er hat am Ende wirklich den Unterschied gemacht. LeBron James, der ging mit einem Dunk mit 15 Sekunden auf der Uhr für die Lakers in Führung. Danach hatte dann Trae Young nochmal die Chance auf den Ausgleich. Doch ja, Tyson Chandler, der blockte den Layup-Shot von Trae Young und sicherte damit den Lakers den Sieg. LeBron James, 26 Punkte und Game-Winning-Dunk bei den Atlanta Hawks. Da war es Taurean Prince mit 23 Punkten, der top gescored hat. Und ja, nach dem Sieg, da ertappte Chandler sich nach eigener Aussage, dass er sich benommen hat wie ein Kind in einem Süßigkeitenladen. Und genauso dürfte sich auch LeBron James ertappt gefühlt haben, hat nämlich über den ganzen Court, nachdem der Schlussbuzzer ertönte, nach seinem Buddy Tyson Chandler geschrien und haben sich dann auch eben sehr, sehr geherzt noch auf dem Court, weil beide eben wussten, dass beide letzten Endes für diesen Sieg verantwortlich sind. Und vor allem für Chandler, für den freut es sich doppelt und dreifach, dass er jetzt in einem Team ist, wo er mit seinem Können aufwarten kann, wurde ja erst am Dienstag nach L.A. geholt, nachdem er davor sich aus seinem Vertrag bei den Phoenix Suns herausgekauft hat. Und ja, bei den Phoenix Suns, da lief es einfach nicht so ganz so gut für ihn. Und wenn er jetzt eben hier bei den Lakers wirklich einschlagen kann, dann freut uns das, denke ich mal, alle für ihn. Denn genau das ist es ja, wofür du als Basketballspieler eben diesen Sport spielst, um eben dein Niveau zu verbessern und um natürlich auch dein Team im Niveau letzten Endes anzuheben. Auch Kai Kuzma war wieder stark, 18 Punkte für ihn und natürlich wichtige Punkte im vierten Viertel, die den Lakers die Führung brachten, denn eigentlich sah es von Anfang an gar nicht mal so gut aus. Die Atlanta Hawks haben wirklich stark gespielt und hielten dann auch die Lakers relativ lange auf Distanz. Und bei den Hawks aber auch eine Person für wichtige Punkte und vor allem Highlight Plays verantwortlich. Vince Carter, der mittlerweile 41-jährige Veteran unter den Veterans, zeigte mal wieder, wo der Bartel den Most holt und wurde von seinem Coach nur so mit Lob überschüttet. Also da auch eine richtig gute Verpflichtung der Atlanta Hawks, Vince Carter. Und wow, der Typ ist halt einfach der absolute Wahnsinn, sind wir mal ehrlich. Im vierten Viertel, da brachten die Hawks dann nochmal alles, was sie irgendwo finden konnten, auf den Court. 7-0 Run, dass sie dann eben 102 zu 98 vorne lagen. Und ja, das sollte allerdings am Ende nicht reichen. James und nochmal James standen den Atlanta Hawks beim Sieg im Weg. Und natürlich nicht zu vergessen Tyson Chandler beim letzten Korb. Und am Anfang des Spiels, ja, da gedachten die Lakers den Opfern des Thousand Oaks Shootings. Sie trugen Shirts, auf denen vorne Enough stand und hinten die Namen der Opfer zu lesen waren. Außerdem gab es vor dem Spiel eine Schweigeminute und der Hallensprecher las die Namen der Opfer vor. Das Gleiche hatten auch schon die LA Clippers vorher gemacht. Also hier nochmal eine schöne Geste von LA für LA sozusagen.
Die NBA hat in der letzten Nacht 6 Spiele gehabt und das war Patrick Rebin, der sie mit mir zusammengefasst hat. Danke, Patrick.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.